Radio 3 um 9 Uhr und gleich 10 Minuten. Und wir schauen jetzt in die deutsche Literaturgeschichte und lernen eine bisher vielleicht nicht ganz so bekannte Seite von Thomas Mann kennen.
Deutsche Hörer, ein düsteres Jubiläum will begangen sein. 10 Jahre Nationalsozialismus. Was haben Sie dem deutschen Volke gebracht? Es gibt nur eine alles sagende Antwort. Den Krieg.
Thomas Mann, hier zu hören in einer seiner vielen politischen Radioansprachen, 1943 war das. Bei Thomas Mann denken die meisten wahrscheinlich an einen Autor, der am Schreibtisch sitzt, weit weg vom Lärm und Alltag und seine Geschichten sich ausdenkt und aufschreibt. Aber so weit weg war Thomas Mann vielleicht gar nicht von dem, was gesellschaftlich und politisch um ihn herum passiert ist. Er war vielleicht sogar regelrecht politisch aktiv, engagiert und taugte auch als Inspiration für die Gegenwart. So sagt das der Literaturwissenschaftler Kai Siener in seinem neuen Buch, das heißt Was Gutes und was Böse, Thomas Mann als politischer Aktivist. Und ich sage herzlich willkommen, Herr Siener.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Fangen wir mal mit diesen Radioansprachen an, wo wir jetzt gerade einen Ausschnitt gehört haben. Die hat er in Kalifornien aufgenommen, wo er da gelebt hat, hat es auf Platte aufgenommen. Das wurde dann irgendwie per Radio nach London geschickt. Radio vor 80 Jahren. Was waren das denn für Ansprachen?
Also erstmal ist waren diese Ansprachen eine technische Meisterleistung, muss man sagen. Sie haben es gerade schon umrissen. Es war Thomas Manns eigener Wunsch, ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Reden mit seiner eigenen Stimme in Deutschland ausgestrahlt zu wissen. Und man hat einen unglaublichen technischen Aufwand betrieben, um das dann auch zu realisieren. Dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Da sieht man schon, wie wichtig Thomas Mann auch die Performance, die Medialität seines politischen Handelns war. Das wird hier also schon mal ganz deutlich.
Ja.
Und diese Reden insgesamt, da muss man sagen, in diesen Reden kommt der politische Aktivist Thomas Mann, als den ich ihn zu beschreiben versuche, im Grunde zu sich selbst. Das ist die äußerste Zuspitzung seines politischen Handelns, seines tatkräftigen politischen Eingreifens, das in den 20er Jahren beginnt, von Anfang an in Abgrenzung zur politischen Rechten. Und hier eben, wie ich meinte, sozusagen zu sich selbst kommt.
Wir hören ihn als Mahner gegen den Nationalsozialismus. Er hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt für einen jüdischen Staat. Sind das so die wichtigsten Bereiche oder wo war Thomas Mann noch politischer Aktivist?
Vielleicht kann ich kurz diese Geschichte versuchen zu rekonstruieren. Es beginnt im Grunde 1922, da hält Thomas Mann eine wichtige, große Rede mit dem Titel von Deutscher Republik und er hält sich hier in Berlin im ehemaligen, im Krieg dann zerstörten Beethovensaal. Und in dieser Rede, die beachtet worden ist, und es gab viele, viele Kommentare, bis heute wird viel über diese Rede gesprochen, bekennt er sich also ausdrücklich zur Weimarer Republik und zur Demokratie. Über die Vorgeschichte wäre nochmal eigens zu sprechen. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt in seiner politischen Biografie. Und auf der einen Seite entwickelt er in dieser Rede so einen Demokratiebegriff von Goethe und Whitman und Novalis her. Und ich würde sagen, das ist gar nicht das Entscheidende in diesem Text, sondern es findet sich eine Formulierung darin, die fast so ein bisschen untergeht in diesem eloquenten Flow der Formulierung. Er sagt dann nämlich, die Demokratie ist das, was wir gut zu machen haben. Sie ist ein Auftrag zu handeln. Und dieses Gutmachen steht dann, glaube ich, auch in den folgenden Jahren im Zentrum. Er wird dann zu einem vielleicht zunächst politisch engagierten Autor, der sich also an unterschiedlichen Stellen einbringt, der in Komitees mitarbeitet, in Interessenverbänden, der sich immer wieder äußert zum politischen Zeitgeschehen. Mit dem Erstarken der politischen Rechten in der Weimarer Republik, auch mit dem Erstarken des Antisemitismus, wird aus diesem politischen Engagement dann ein wahrer Aktivismus, würde ich sagen, zu dem er sich dann auch 1930 nach dem Ergebnis der Reichstagswahl mit dem sprunghaften Anstieg der Stimmen für die Nationalsozialisten eben auch selbst bekennt. Er sagt dann selber, was es jetzt braucht, ist politischen Aktivismus.
Und Sie bezeichnen ihn in Ihrem Buch, wenn ich das richtig gelesen habe, auch als mustergültige Verkörperung eines pragmatischen Demokratieverständnisses. Das finde ich spannend. Also inwiefern hat Thomas Mann dieses Demokratieverständnis vorgelebt, verkörpert?
Na, man hat immer bisher sehr stark den Fokus gelegt, auch in der Thomas-Mann-Forschung, auf so eine Ideen- und begriffsgeschichtliche Betrachtung. Also man hat gefragt, was meint er denn eigentlich, wenn er von Demokratie spricht? Und dann ist man stark auf die Widersprüche, die Schwierigkeiten und so weiter eingegangen. Und ich versuche, den Blick wirklich wegzulenken von dieser Betrachtung, ich versuche ihn nicht als einen Theoretiker des Demokratischen zu begreifen oder jemand, der irgendwie konzeptuell sich da groß Gedanken gemacht hat, sondern als Handelnden, also als jemanden, der Politik wirklich ins Werk setzt. Und darin, glaube ich, liegt, ist mein Versuch einer Neuperspektivierung, nicht unbedingt einer Neuentdeckung, aber einer Neuperspektivierung des politischen Thomas Mann. Ich würde sagen, Thomas Mann verkörpert die Demokratie ab einem bestimmten Zeitpunkt als Lebensform. Darauf kommt es mir an.
Spannend fand ich dann auch zu lesen in Ihrem Buch, was dieses politische Engagement mit seiner Kunst macht oder eben was bei ihm passiert. Es gibt, glaube ich, so eine Formulierung, wo er dann selber sagt in der Rede, wenn die Krisen zu groß werden, dann verdrängen sie quasi das Kunstschaffen. Die Kunst kann da nicht mehr mithalten und es ist wie so eine Kunstkrise. Kunst ist nicht stark genug, wir brauchen jetzt Politik.
Ja, die Kunst, die hat ihre eigenen Kompetenzen. Die Kunst ist in der Lage, Zeitanalysen zu betreiben für Thomas Mann in all der Komplexität. Auch in der moralischen Ambivalenz sozusagen. Also das Böse kann bei Thomas Mann in den Erzählungen irgendwie auch gut und faszinierend sein, gewissermaßen. Es muss halt einfach auch handwerklich dann gut gemacht sein. In der Politik hingegen muss das Böse als das Böse benannt werden und das Gute als das Gute. Es müssen klare moralische Unterscheidungen her. Wenn man so will, ist es auch eine bewusste Vereinfachung, die er da vollzieht. Die Werkzeuge, mit denen er dann auch umgeht, sind ganz andere als in der Literatur. Er arbeitet mit rhetorischer Zuspitzung. Seine Reden haben eine starke performative Dimension. Man sieht das etwa, manchmal tritt er irgendwann auf, etwa in einem Arbeiterheim in Wien, Anfang der 30er Jahre, und da sagt er, allein mein Erscheinen hier ist schon eine Kundgebung. Also das Erscheinen Thomas Manns als öffentliche Figur, als Person, begreift er selbst als eine Demonstration. Und das hat mit der Literatur, würde ich sagen, wirklich nur bedingt zu tun. Da geschehen ganz andere Dinge, ohne das eine gegen das andere ausspielen zu wollen.
Ja, und die Literatur kommt da natürlich rein, weil er eben als Literat so groß geworden ist. Und es ist dann spannend, wie das zusammengeht, sein künstlerisches, sein politisches Wirken. Wir sprechen gleich weiter über dieses Buch und über den politischen Thomas Mann und vielleicht auch, was wir von ihm lernen können für die heutige Zeit. Sprechen wir gleich weiter mit dem Literaturwissenschaftler Kai Siener hier auf Radio 3. Wir sprechen über das Buch Was gut ist und was böse. Thomas Mann als politischer Aktivist. Ein Buch, das eine Facette von Thomas Mann beleuchtet, die sonst gar nicht so bekannt ist. Eben sein politisches, demokratisches Engagement, sein Aktivismus geradezu. Und ich spreche mit dem Autor des Buchs, mit dem Politikwissenschaftler Kai Siener. Kai Siener, wir haben gerade schon klar gemacht, wie aktiv er war und wie wichtig das Politische für ihn war. Trotzdem ist er ja kein Politiker geworden, sondern er ist Autor geblieben, Künstler geblieben. Inwiefern, wie ging das denn zusammen, dieses Wissen um Gut und Böse und diese Vielschichtigkeit, Vieldeutigkeit seiner Romane? Wie hat sein Aktivismus seine Kunst geprägt?
Also er hat da eine klare Trennlinie gezogen, muss man sagen. Und ich würde zunächst einmal sagen, es hat sich gerade nicht befruchtet. Es gibt immer wieder Äußerungen von Thomas, wo man immer sagt, ich muss jetzt wieder irgendwie einen Vortrag schreiben, irgendeine Ansprache halten. Ich möchte eigentlich nur an meinem Werk arbeiten. Das heißt, die politische Arbeit in einer bestimmten Zeit, gerade so in der Hochzeit seines politischen Engagements im amerikanischen Exil, ab 1939 bis 1945, also während des Zweiten Weltkriegs, da hält ihn diese politische Aktivität immer wieder auch von der literarischen Arbeit ab, muss man tatsächlich sagen. Und er hat sich auch immer wieder dagegen gewehrt, dass die Literatur politisch in Dienst genommen wird, dass sie funktionalisiert wird für bestimmte politische Zwecke. Also die Trennlinie war für ihn sehr klar. Damit sage ich nicht, dass die Werke keine politischen Implikationen haben. Aber für ihn waren das wirklich zwei verschiedene Arbeitsbereiche, die an einem und demselben Schreibtisch stattgefunden haben. Das ist vielleicht der eine Punkt. Dennoch, man kann sich bestimmte Aspekte anschauen, die wirklich hochinteressant sind, etwa die Publikationsumstände des ersten Bandes des Romans Josef und seine Brüder, betitelt Die Geschichten Jakobs, am 18. Oktober 1933. Also während Nazi-Deutschland, also Deutschland umgestaltet wurde zur Nazi-Diktatur, erscheint 1933 im Oktober dieses Buch, in dem Thomas Mann sozusagen die Frühgeschichte des Judentums erzählt. Diese Publikation, und das wurde dann auch wirklich, wurde sowohl von den Nazis wahrgenommen, auch kommentiert, wie kann so ein Buch überhaupt erscheinen? Mhm. Und auf der anderen Seite von vielen jüdischen Kritikern eben auch wahrgenommen als ein politisches Signal. Ob das Thomas Mann so intendiert hat oder nicht, darüber könnte man lang diskutieren, aber es war ihm dann eben auch sehr recht, dass dieses Buch so wahrgenommen wird in dieser Zeit. Also wenn man diese Aspekte mit in die Betrachtung einbezieht, in diesem Fall so die Publikationsumstände, wann erscheint eigentlich welches Buch, wo, auch in welchem Rahmen und so, dann sieht man doch, dass auch das literarische Werk vielleicht auch Teil dieses politischen Engagements ist.
Was ich daran auch wirklich interessant finde, ist, dass Sie da ja nochmal Facetten reinbringen, die ja nicht so bekannt sind. Also man könnte denken, Thomas Mann, über den ist wirklich alles gesagt und geschrieben worden. Und trotzdem haben Sie auch mal gesagt, dass Sie ziemlich viele Reaktionen und Rückmeldungen bekommen haben auf Ihr Buch, weil Sie vielleicht da nochmal was erzählen, was anderen Thomas Mann-Experten, Expertinnen nicht so bekannt ist oder denen aufstößt?
Also bei Thomas Mann muss sagen, vieles, man kann schwerlich behaupten, ich hätte Dinge sozusagen neu entdeckt. Mhm. Vieles ist ja schon in den Archiven enthalten, es ist in den Katalogen enthalten, in den Bibliografien und so weiter. Es steht alles da. Ich glaube, man hat sich bisher einfach immer sehr stark konzentriert auf die großen politischen Ansprachen Thomas Manns. Und alles, was da drunter, sage ich jetzt mal, da stattfindet, also seine Mitwirkung an Petitionen, seine Statements, all die Kommentare hier und da, kleine Grußworte und so, seine Beteiligung in Komitees, Interessenverbänden und so, was gewissermaßen nicht den Status erreicht, sondern der großen, wirkmächtigen Rede an prominentem Ort. Das ist oftmals sozusagen nicht so richtig mit in die Betrachtung einbezogen worden. Und ich glaube, gerade das ist eine der Hauptausdrucksformen. Gerade diese Texte, diese so Kleinigkeiten gewissermaßen, sind eine Hauptausdrucksform des politischen Thomas Mann.
Wenn man das Buch liest, dann denkt man unweigerlich auch an heute, wenn Thomas Mann von den vielen Krisen schreibt, die es da eben gab in der Weimarer Republik, zum Ende der Weimarer Republik. Und eben die Frage, was Kunst da noch anstellen kann, ist ja auch eine Frage heute. Ne? Was kann Kunst, Aktivismus, brauchen wir den, um die Demokratie zu verteidigen? Was würden Sie denn sagen? Was nehmen Sie mit für die heutige Zeit von dem Thomas Mann?
Vielleicht zwei Dinge. Das erste ist, die Demokratie auch von Künstlern verlangt, dass man sich irgendwie die Hände schmutzig macht, sozusagen. Das macht Thomas Mann. Also er geht wirklich an die Orte, wo Demokratie stattfindet und beteiligt sich daran. Diesen handelnden Zug in seinem Demokratieverständnis, den finde ich wichtig. Ihm ist völlig klar, dass eine Demokratie in der Luft hängt, wenn man sie sozusagen nur wortreich beschwört. Das ist das eine. Und das andere, was ich an Thomas Mann faszinierend finde, ist seine Kraft und seine Bereitschaft zur ständigen Neu- oder Selbstrevision. Also die Bereitschaft, seine Position, seine einmal gefassten Positionen neu zu bedenken im Lichte der jeweiligen historischen Erfahrung und das alles öffentlich zu tun. Ne? Also diese Richtungswendung, die er so vorgenommen hat, wird ihm oftmals dann sozusagen als Wankelmütigkeit oder Unentschlossenheit ausgelegt. Und ich würde umgekehrt sagen, daran liegt eigentlich eine Stärke sozusagen, weil sich die Dinge eben ändern, weil sich die Umstände ändern, diese Position dann auch entsprechend neu zu bestimmen. Das finde ich vorbildlich.
Das sagt der Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparistik an der Uni Münster, Kai Siener, der eben dieses Buch geschrieben hat, Was gut ist und was böse, Thomas Mann als politischer Aktivist. Ist erschienen im Propylen Verlag. 304 Seiten hat es, kostet 24 Euro. Und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch, Herr Siener.
Herzlichen Dank.
Und wir werden in den nächsten Monaten sicher noch öfter über Thomas Mann sprechen, denn 2025 ist Thomas Mann-Jahr, 150. Geburtstag, 70. Todestag. Ich bin sehr gespannt, welche neuen Perspektiven sich dann noch auftun.